zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute haben wir eine Special-Folge zum Thema Übergriffigkeiten im Trash-TV.
Dina, let's go.
Franzi, das hier ist unsere erste Special-Folge. Wir haben eine lange Liste von Special-Folgen.
Endlich kommt es mal zu einer. Das hat jetzt lang genug gedauert dafür, dass wir listenlang aufgeschrieben haben, was wir für Special-Folgen machen.
Tatsächlich. Und es fängt leider an mit einem ganz tristen Thema. Es ist wirklich ein dunkles Thema, dass das Thema unserer ersten Special-Folge ist. Aber es ist aktuell. Wir fanden unbedingt, dass wir was dazu sagen müssen. Und ja, deswegen ist das jetzt hier unsere erste Spezialfolge. Und zwar geht es um Übergriffigkeiten im Trash-TV. Und der Anlass dafür ist, dass es eine Doku über Reality-TV vom SWR gibt. Und von der waren wir tatsächlich auch ein kleiner Teil. Und in der Doku geht es um die Hintergründe von Reality-TV. Und die Doku deckt auch eine sehr krasse Situation auf. Nämlich, dass es am Set von einem Format zu einem Übergriff gekommen sein soll. Und die Situation, die geschildert wird, ist eigentlich ganz genau das, worum es auch in Franzis Buch geht. Nämlich sexuelle Übergriffe in einem Arbeitskontext, beziehungsweise in Kontexten, wo ein Machtgefälle herrscht. Viele dieser geschilderten Situationen, Reaktionen und der Strukturen, das klang für uns einfach nach Bilderbuchbeispielen von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz. Und deswegen fanden wir es halt auch absolut wichtig, dazu eine extra Folge zu machen. Denn die Mission vom Podcast, die ist ja, anhand von Dingen, die im Reality-TV passieren, psychologische Konzepte und Ideen und Forschung zu erklären. Und die Situation, die in der Doku geschildert wird, ist leider ein Bilderbuchbeispiel von sexuellen Übergriffen, welche Strukturen sie entstehen lassen, wie sie ablaufen und auch wie danach mit Opfern umgegangen wird. Aber bevor wir anfangen, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir eins vorneweg eben sagen. Wir nehmen die Schilderungen aus der Doku als Anhaltspunkte und als Beispiele, um über sexuelle Übergriffe vor allem in Kontexten mit Machtgefällen zu sprechen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir wissen, ob die Schilderungen wirklich so passiert sind. Und es heißt auch nicht, dass wir sie als bewiesene Fakten hinnehmen. Wir waren natürlich nicht dabei. Und wir haben mit den JournalistInnen der Doku am Anfang von der Recherche gesprochen. Zu dem Zeitpunkt wussten sie noch nichts von dem angeblichen Übergriff. Wir haben also keine Ahnung und keine Hintergrundinformationen dazu, um welches Format oder um welchen Protagonisten es sich handelt. So viel sei aber schon gesagt, anhand der Schilderungen und der Details haben wir natürlich eine klare Vermutung. Die werden wir in dem Podcast aber nicht teilen, denn hier steht dieser Fall eigentlich nur als Beispiel für die generellen Strukturen und Hintergründe zu sexuellen Übergriffen. Denn am Ende ist ja das Erschreckendste an der MeToo-Bewegung, dass jede Frau, die man fragt, ihre eigene Erfahrung hat und ihre eigene Geschichte erzählen kann. Jetzt, wo das gesagt ist, was wir hier genau in dieser Special-Folge uns überlegt haben, ist, dass wir einmal die häufigsten Fragen, die immer aufkommen, wenn es um sexuelle Übergriffe geht, beziehungsweise die Fragen, die wir wichtig finden, dass wir die zusammen mit euch durchgehen und anhand der Vorwürfe, die in dieser Doku erhoben werden, dass wir die einmal als Illustration benutzen. Alle Themen, die wir hier aufgreifen, die sind natürlich nochmal viel komplexer und es gibt zu allem so viel zu sagen, dass man damit ein Buch füllen kann. Und Überraschung, das hat Franzi ja tatsächlich auch gemacht. Es kommt im Herbst raus, ihr könnt es vorbestellen, den Link findet ihr in den Shownotes. Und es heißt, er hat dich doch noch nicht mal angefasst. Franzi, ich würde sagen, jetzt geht's los.
Dina, magst du uns vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen, was so passiert ist?
Das mache ich. Also für alle, die diese Doku nicht gesehen haben. Falls ihr die nicht gesehen habt, solltet ihr die unbedingt nochmal angucken. Wir packen den Link zu dieser Doku auch nochmal in unsere Shownotes rein. Also, letzte Woche kam eine Doku über Reality-TV raus. Und in der Doku geht es darum, was hinter den Kulissen von Reality-TV passiert. Und wie echt das auch alles ist. Und im Zuge der Recherche sind die JournalistInnen auch auf eine Frau gestoßen, die berichtet, angeblich Opfer von einem Übergriff während des Drehs von einer Show geworden zu sein. Und ich sage hier angeblich, nicht als persönliche Bewertung oder um zum Ausdruck zu bringen, dass ich es nicht glaubwürdig finde, sondern weil wir hier von einem Verdacht erzählen, der geäußert wurde und wir dafür aber keine Beweise haben.
Ich finde das immer richtig schlimm, dass man dieses angeblich davor setzen muss, weil ich auch mal Paper dazu gelesen habe, dass alleine durch diese Formulierung Narrative befeuert werden, die Betroffene für das, was ihnen widerfahren ist, für das, was sie berichten, in Verantwortung ziehen. Also, dass die Victim Blaming befeuern. Und trotzdem ist es leider so, dass wir so ein angeblich hier teilweise davor setzen müssen, einfach damit wir nicht verklagt werden. Und das an sich ist natürlich schon einfach nur scheiße, ein Fehler im System meiner Meinung nach. Und trotzdem müssen wir hier uns einfach in den rechtlichen Rahmen bewegen, in dem unser Podcast, der halt klein ist und finanziell nicht so aufgestellt ist wie manche Anwaltskanzleien, nicht angreifbar ist.
Also, die Frau sagt, sie wäre angeblich Opfer geworden von einem Übergriff. Und sie gibt an, Folgendes wäre passiert. Sie war Teil eines Drehs, wo eine wilde Party stattgefunden haben soll. Während der Party soll sie mit einem Teilnehmer in das Bad eines anderen Teilnehmers gegangen sein, wo der Teilnehmer versucht hat, mehrmals ihr das Höschen runterzuziehen. Und sie soll mehrmals laut Nein gesagt haben. Das Bad, in dem sie waren, soll keine Kameras gehabt haben. Aber sie und der männliche Teilnehmer sollen noch verkabelt gewesen sein, wodurch die Produktion alles über die Mikrofone gehört haben soll. Eine andere Teilnehmerin behauptet, dass mehrere Leute vom Team sofort losgerannt sind und dazwischen gegangen sein sollen. Dann soll der männliche Teilnehmer vom Set verwiesen worden sein. Die Teilnehmerin soll in Tränen aufgelöst gewesen sein. Und sie soll gesagt haben, dass wenn niemand dazwischen gegangen wäre, sie das Gefühl hatte, dass der Mann sie vergewaltigt hätte. Sie sagt, von der Produktion wäre ihr angeblich nahegelegt worden, keine große Sache draus zu machen und das nicht mehr zu wiederholen. Eine andere Teilnehmerin und ein Produktionsmitarbeiter bestätigen in der gleichen Doku anonym diese Vorfälle. Und die Produktion hat sich auf Anfragen der JournalistInnen auch dazu geäußert und gesagt, dass es zwar einen Vorfall gab, aber dass die Teilnehmerin die Vorwürfe der versuchten Vergewaltigung am nächsten Morgen nicht wiederholt hätte und auch nicht mit einem Psychologen oder PsychologIn sprechen wollte. Soweit, so düster. Das ist die Situation, um die es sich dreht. Und wir werden uns jetzt anhand einiger Fragen mal da langhangeln und die Situation auseinandernehmen. Die erste Frage ist natürlich die Frage zu den Hintergründen. Wie oft passiert sowas überhaupt? Was sind die Hintergründe zu sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz? Was sind da ein paar Zahlen und Fakten?
Ganz genau. Zahlen zeigen, dass das Ganze häufiger vorkommt, als viele vielleicht meinen würden. Also die Zahlen variieren ein bisschen, je nachdem, in welcher Branche man das erhebt oder auch welches Messinstrument man verwendet. Zum Beispiel macht es einen Riesenunterschied, ob man jemanden fragt, wurdest du sexuell belästigt in den letzten Monaten oder hast du einen dich objektifizierenden Witz erlebt? Also ob man nach Verhalten direkt fragt oder nach dem Label sozusagen, weil viele möchten das einfach gar nicht so labeln.
Und viele denken ja auch, dass manche Sachen gar nicht zählen, ne? Also viele denken ja, dass zum Beispiel sowas wie einen sexualisierenden Witz zu hören oder dass jemand anzügliche Kommentare einem gegenüber macht, dass das überhaupt gar nicht als sexuelle Belästigung zählen würde.
Ganz genau. Weil viele einfach dieses Bild von Belästigung haben, was ungefähr so ist. Ein Mann belästigt eine Frau in einem verschlossenen Raum, in dem er ihr negative Konsequenzen androht oder ihr positive Belohnung verspricht, also eine Beförderung oder whatever, wenn sie sexuell kooperiert. Und das ist natürlich eine sehr enge Definition, die den meisten Fällen von Belästigung so überhaupt gar nicht gerecht wird. Wenn man also nach spezifischen Verhaltensweisen fragt, dann geben eben je nach Branche, aber im Schnitt circa 60% der befragten Frauen und non-binären Personen an, in den letzten 8 bis 12 Monaten eine so eine Verhaltensweise erlebt zu haben. Das ist natürlich super hoch. Das findet die Forschung eigentlich sehr konsistent und ich selber finde das eigentlich auch genauso in meiner Forschung. Aber es gibt natürlich noch 1 Million andere Messungen, die irgendwie zeigen, dass Frauen und Menschen, die mit Geschlechterstereotypen brechen, solcher Gewalt ausgesetzt sind. Zum Beispiel gibt es die WHO, die ständig zeigt, dass jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens entweder vergewaltigt wird oder Gewalt in Form von physischer Gewalt erfährt. Aber ich selbst bin weg davon, diese WHO immer so viel zu zitieren, weil ich einfach denke, Gewalt ist ein Spektrum. Und nach einigen Jahren in dieser Forschung sage ich einfach immer, jede Frau und jede Person, die mit Geschlechterstereotypen bricht, wird im Laufe ihres Lebens diese Art von Gewalt erfahren. Und das ist sehr düster, aber wenn wir da nicht hingucken, ändert sich das eben auch nicht.
Franzi, die nächste Frage, würde ich sagen, ist die Frage nach dem Opfer. Denn was ich immer wieder höre ist, es gibt ja auch einen bestimmten Opfertyp und es ist ein bestimmter Typ Frau, der zum Opfer wird.
Meine Kurzfassung, Bullshit. Wir haben das ja auch schon so ein bisschen in Folge 36 besprochen. Aber eigentlich kann man das zusammenfassen als, wir müssen uns von dem Märchen vom zu kurzen Rock einfach verabschieden. Es geht um Machtdemonstrationen und es gibt eigentlich keine Menschen, die jetzt irgendwas machen oder sich irgendwie verhalten. Und das führt dann dazu, dass sie mehr sexualisierte Gewalt erfahren. Die Zahlen zeigen eigentlich nur ein Muster und das ist, dass Menschen, die unter verschiedenen Diskriminierungsformen leiden, häufiger attackiert werden als andere. Also Menschen, die zum Beispiel auch von rassistischer Diskriminierung betroffen sind oder queere Personen werden häufiger attackiert und so on. Das liegt natürlich daran, dass es halt um Macht geht und nicht um Anziehung, wie das so häufig suggeriert wird. Und diese Machtdemonstration bei Menschen, die mehrfach Diskriminierung erleben, einfach dann noch stärker passiert.
Generell kann man ja aber schon sagen, es kann eigentlich jede treffen. Und wenn man Geschichten von Betroffenen hört oder liest, finde ich, was immer total heraussticht, dass so viele sagen, ich dachte, das passiert nur den anderen. Ich dachte nicht, dass mir sowas passiert. Ich bin doch eigentlich viel zu stark dafür. Ich bin doch gar nicht der Typ, dem sowas passiert. Und ich glaube, dass dieser Mythos vom typischen Opfer, von halt entweder der Frau, die zu schwach ist oder die Frau, die zu aufreißend angezogen ist und das halt dadurch provoziert, dass sich das auch deswegen so konsistent hält, weil uns das ja auch irgendwie Schutz bietet. Denn sowas zu glauben, ist ja zum Teil einfach ein Selbstschutz oder halt auch eine Form der Abgrenzung. Denn wenn es einen klaren Opfertyp gibt, wenn Opfer sich falsch verhalten, wenn es etwas an denen gibt, was es provoziert hat, in Anführungszeichen, dann gibt uns das ja vermeintliche Sicherheit, weil das bedeutet, dass es uns nicht passieren kann, wenn wir nur nicht sind wie diese, in Anführungszeichen, wie diese schlechten Frauen.
Ja, ganz genau.
Es ist aber, muss man dazu sagen, ein Trugschluss.
Es ist leider ein Trugschluss und da mit den Mythen, da sagst du schon was. Denn generell ist diese ganze Debatte so heftig von allen möglichen Mythen durchtrieben. Und da gibt es sogar ganz viel Forschung zu. Es gibt eine Forscherin, die hat all diese Mythen einmal aufgelistet, die es zu sexualisierter Belästigung am Arbeitsplatz gibt. Aber es gibt auch das Pendant zu Vergewaltigung. Und die definiert die Mythen so, dass das falsche, aber weit verbreitete Annahmen sind, die dazu dienen, sexualisierte Gewalt zu rechtfertigen und damit aufrechtzuerhalten. Um mal so ein paar zu nennen, das ist sowas wie, wenn es doch so schlimm wäre, dann hätte sie doch was gemacht. Auch dieses, er hat sie doch noch nicht mal angefasst. Ja, oder es passiert doch nur so einem bestimmten Typ von Frauen. Wo die Forschung einfach ganz klar sagt, das ist falsch oder zumindest maximal unwahrscheinlich. Genauso mythendurchtrieben wie unsere Bilder von Opfern oder von Betroffenen ist unser Bild von Tätern.
Ich würde sagen, das bringt uns zur nächsten Frage, die wir haben. Wer wird eigentlich zum Täter? Kann jeder Täter werden oder sind es tatsächlich immer nur fremde, Verrückte in schwarzen Mänteln in einer dunklen Ecke im Park? Oder kann es tatsächlich auch der von uns allseits geliebte Reality-Star sein?
Dina, ja, damit beschäftigt sich die psychologische Forschung schon sehr lange, vor allen Dingen beim Thema Vergewaltigung, auch aber beim Thema der sexualisierten Belästigung am Arbeitsplatz. Aber wer wird denn eigentlich zum Täter? Die psychologische Forschung hat lange versucht, demografische Merkmale von Belästigern zu identifizieren. Also zu schauen, wie sehen diese Männer aus, die sich so verhalten. Dabei hat sie erstmal lange gedacht, dass es sowas wie Klasse ist, was das vorhersagt. Also, dass Menschen mit einem niedrigen sozialökonomischen Status eher vulgäre Menschen eher belästigen als andere. Und da muss man klar sagen, das ist nicht so. Die haben das lange versucht zu finden, die haben das nicht gefunden. Wenn es einen Zusammenhang gibt zwischen sozialökonomischem Status und Belästigung oder übergriffigem Verhalten, dann eher, dass Menschen mit höherem Status mehr sexualisierte Gewalt ausüben als Menschen mit niedrigem Status.
Was ja auch Sinn macht, denn wir haben ja schon gelernt von dir, es geht vor allem um Macht und mit einem höheren sozioökonomischen Status hat man ja auch automatisch mehr Macht, also auch mehr Chancen zu belästigen.
Ganz genau. Und ich sage hier die ganze Zeit so selbstverständlich Männer und damit möchte ich nicht suggerieren, dass nicht alle Geschlechter belästigen können, alle Geschlechter sich übergriffig und auch sexualisiert übergriffig verhalten können. Aber erstens, in einer Welt, in der Macht so ungleich verteilt ist wie in dieser, ist es eben nur schwer, Geschlecht von Macht zu trennen. Und zweitens ist es nun mal das einzige demografische Merkmal, was die Forschung klar gefunden hat, nämlich das des männlichen Geschlechts. Also Männer führen häufiger diese Art der Gewalt aus als Frauen oder Menschen, die sich nicht in diesem binären System wiederfinden. Das heißt, so leicht erkennbare Muster konnte die Forschung einfach nie finden. Aber anstelle dessen hat sie verschiedene Persönlichkeitsmerkmale oder auch verschiedene Einstellungen gefunden, die klar damit assoziiert sind, dass sich Menschen eher übergriffig verhalten. Und das macht das Thema natürlich vielleicht ein bisschen beängstigender, weil es einfach nicht so ist, dass wir durch die Straße gehen können und den Leuten an der Nase ansehen können, ob die sich so verhalten werden oder nicht. Aber das ist leider die Realität. Ich habe mal so ein paar solcher Merkmale und Einstellungen mitgebracht. Die Persönlichkeitsmerkmale lassen sich zusammenfassen unter, die haben halt wenig Empathie. Also wir haben ja schon mal über die dunkle Triade geredet. Menschen, die höher auf dem narzisstischen Persönlichkeitsmerkmal scoren, Menschen mit stärkeren psychopathischen Eigenschaften und
Machiavellianismus.
Ganz genau. Ist damit assoziiert, dass sich Menschen eher übergriffig verhalten. Dann gibt es eben auch Einstellungen, die eher dazu führen, dass sich jemand so übergriffig verhält, nämlich vor allen Dingen der feindselige Sexismus. Also Menschen, die misogyn sind, die keine positiven Einstellungen Frauen gegenüber haben und sehr an ein binäres Geschlechtersystem glauben, das sind eben die, die sich eher auch in letzter Konsequenz übergriffig verhalten. Aber was ist überhaupt so feindseliger Sexismus? Auch das hat die Forschung sich schon lange überlegt und ein Messinstrument auch entwickelt dafür, um zu schauen, wo befinden sich die Menschen eben auf diesem Spektrum des feindseligen Sexismus. Und Menschen, die eher misogyn, feindselig, sexistisch eingestellt sind, die stimmen zum Beispiel Aussagen eher zu, wie dass Frauen danach streben würden, Macht zu erlangen, indem sie Kontrolle über Männer erlangen. Oder sowas wie, dass Frauen übertreiben, wenn sie davon sprechen, dass sie Probleme auf der Arbeit haben oder eben auch, wenn sie darüber reden, dass sie belästigt werden. Also es sind zusammenfassend Menschen, die Vorstellungen von angemessenen Rollenbildern haben und denken, es gibt klare Rollenbilder, denen Männer und Frauen gerecht werden müssen und eben, dass es auch keine anderen Geschlechter gibt als diese, die sich in dem binären System befinden. Dina, wenn sich die Motivation zu belästigen und sich übergriffig zu verhalten hauptsächlich durch Charaktereigenschaften und durch Einstellungen erklären lässt, also durch Dimensionen, auf denen wir uns alle wiederfinden, dann stellt das natürlich das Bild von dem Vergewaltiger, der sich im Dunkeln hinterm Busch versteckt, in Frage. Und auch die Vorstellung von Gut und Böse, die wir haben, weil es ja um Einstellungen geht, die wir alle irgendwie haben und die tief in unserer Gesellschaft verankert sind.
Franzi, eigentlich ist die Essenz davon ja, dass jeder belästigen kann, oder? Dass man es gar nicht so klar von außen sehen kann, dass es jetzt nicht der Mann, der sich irgendwo im Park versteckt, in einem schwarzen Umhang irgendwie ist, sondern dass die halt unter uns sind, dass es Menschen sind, die auch wir, die mögen, die wir lieben, dass auch die zu Belästigern werden können.
Ganz genau. Und so auch im Trash-TV. Und das ist einfach eher die Einstellungen, die frauenfeindlich sind, die zu so problematischem Verhalten führen können. Aber wie schafft man das überhaupt? Wie kann man jemandem Gewalt antun, ohne sich selber dafür schlecht zu fühlen? Weil man muss das ja irgendwie nicht nur vor anderen rechtfertigen können, sondern vor allen Dingen vor sich selbst. Und deshalb möchte ich von drei Mechanismen erzählen, die in der psychologischen Forschung gefunden wurden und die so ganz allgemein erklären, wie sich Menschen gewaltvoll verhalten können, ohne sich danach schlecht zu fühlen. Diese drei Mechanismen, die finden wir überall. Man kann damit erklären, wie Menschen ganze Kontinente ausrauben konnten, diese kolonialisieren konnten, ohne dabei auch nur im geringsten ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber man kann damit eben auch sexualisierte Gewalt ganz gut erklären. Und wie es denn sein kann, dass es die ganze Zeit passiert, ohne dass sich irgendwer so richtig schlecht fühlt. Außer natürlich die Betroffenen. Erstens, Dehumanisierung. Das bedeutet, dass die Person, der man Gewalt antut, dass man die einfach als weniger menschlich ansieht und es deshalb nicht mehr so schlimm findet, der Gewalt anzutun.
Und ich glaube, wenn man diesen Punkt im Hinterkopf behält, wird es auch nochmal dramatischer oder wird es nochmal wichtiger, Objektifizierung von Frauenkörpern anzusprechen, weil nämlich, wenn man, sobald man anfängt, jemanden zu objektifizieren, also den als weniger menschlich zu sehen, das dazu führen kann, dass die Bereitschaft erhöht, der Person auch Gewalt anzutun.
Boah, ganz genau. Es gibt zum Beispiel eine super coole Forscherin in Padova, Francesca Giuzzo heißt sie, glaube ich. Und die macht Sachen dazu, dass sie Menschen objektifizierte Frauenkörper in der Werbung zeigt und dann eben danach misst, wie motiviert sind die, sich sexualisiert übergriffig zu verhalten. Und es ist halt echt so, dass wenn die vorher objektifizierte Frauenkörper sehen, dass Männer danach motivierter sind, Frauen Gewalt anzutun.
Also wir passen nochmal zusammen. Punkt 1, Menschen werden dehumanisiert.
Genau, also ihnen wird ihre Menschlichkeit abgesprochen. Punkt 2, das ist die moralische Lizenzierung. Da geht es darum, dass man sich alles vor Augen führt, wo man sich mal super verhalten hat und damit rechtfertigt, dass man sich anderen gegenüber scheiße verhält. Also man sagt sowas wie, ich habe der Person doch auch bei ihrer Karriere geholfen und deshalb kann das ja gar nicht so sein, dass ich mich übergriffig verhalte. Und das ist natürlich absoluter Bullshit, weil dass man sich auch mal positiv einer Person gegenüber verhalten hat, rechtfertigt natürlich überhaupt nie übergriffiges Verhalten. Auch da findet die Forschung, dass das bei belästigendem Verhalten passiert. Drittens, die Täter-Opfer-Umkehr. Das ist natürlich sehr beliebt bei sexualisierter Gewalt. Da geht es darum, dass man sich den eigenen Opferstatus vor Augen führt. Einfach gesagt, man macht sich selbst zum Opfer und tut so, als ob man selber die arme Person ist. Und das rechtfertigt dann wiederum auch, dass man sich scheiße verhält anderen Menschen gegenüber. Und das passiert ja die ganze Zeit. Wir reden ja auch viel von Victim-Blaming und dieser Umkehr von Schuld.
Und das ist dann sowas wie, die hätte ja eigentlich mich verführt zum Beispiel, ne?
Ja, ich finde auch dieses Narrativ vom Hochschlafen, ne? Diese Frauen, die sich da überall hochschlafen, nee, ich glaube, das sind Männer, die ihre Macht ausnutzen und nicht Frauen, die sich hochschlafen.
Franzi, also wir fassen uns einfach nochmal zusammen. Es gibt nicht so wirklich das eine Täterprofil. Es sind auf jeden Fall nicht Männer in Kitteln, in dunklen Ecken, sondern die Menschen, die zu Belästigern werden, sind halt Teil der Gesellschaft und zeigen oft ein Spektrum an Verhaltensweisen, sowohl positiv als auch negativ. Aber was die halt schon vereint, sind oft sexistische Einstellungen gegenüber Frauen.
Ganz genau.
Zu der Frage, wie dieses Schaffen zu belästigen und trotzdem weiterhin ein positives Selbstbild von sich selbst zu behalten, da gibt's drei Mechanismen und das sind vor allem Dehumanisierung der Opfer, moralische Lizenzierung und Täter-Opfer-Umkehr.
Ganz genau.
Franzi, wir haben jetzt schon über typische Opfer gesprochen und dass es die nicht gibt. Wir haben über typische Täter gesprochen. Wir kommen zur nächsten wichtigen Frage. Die Frage, die ich auch sehr, sehr oft höre, nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen. Die Frage, wieso sagt ihr das erst jetzt?
Ja, das ist ja so ein Vorwurf, den man immer wieder hört. Und an der Stelle ist es super wichtig zu sagen, dieser Vorwurf oder dieser Anspruch an Betroffene, dass sie sich in dem Moment selber wehren müssen und dass je mehr Zeit verstreift, desto unglaubwürdiger werden sie, das ist unmenschlich und unnatürlich. Denn eine übergriffige, bedrohliche Situation führt zu einer Stressreaktion im Körper, die wiederum aktiviert eine Art Überlebensmodus und der macht es schwer bis unmöglich, sich in der Situation selbst auf Arten zu wehren, wie das Betroffenen eben immer abverlangt wird. Wie das ganz genau passiert, erkläre ich in meinem Buch. Ich glaube, das würde jetzt hier zu weit gehen. Aber wir können das zusammenfassen als, es ist eine gesellschaftliche Schande, wie stark es Betroffenen zum Verhängnis gemacht wird, wenn sie sich nicht aggressiv genug wehren und nicht stark genug Nein sagen, wenn sie nicht fliehen können, weil sie eingefroren waren, also in dem Überlebensmodus, den man in der Forschung Freeze nennt, oder sie sich erst mit der Hilfe und Unterstützung anderer trauen, über das Erlebte zu sprechen. Oder sie sich eben erst dann wehren, wenn die erste Angstreaktion abgeklungen ist.
Ich glaube, einher mit der Frage geht auch die nächste Frage, nämlich, wieso hat sie ihn denn eigentlich nicht angezeigt? Ja, und ich finde, dazu muss man auch mal sagen, dass Machtgefälle Übergriffe halt begünstigen und gleichzeitig auch dazu führen, dass Betroffene berechtigte Angst haben vor Anzeigen oder vor öffentlichen Beschuldigungen. Und in diesem speziellen Fall, wenn er so passiert ist, wie er in der Doku geschildert wurde, wäre das zum Beispiel, dass ja man schon bedenken muss, es ist einmal eine junge, unbekannte Frau, die sich gegen eine Produktion stellen würde. Ich denke, in dem Fall hätte sie wahrscheinlich berechtigte Angst davor, geblacklistet zu werden. Also, dass dann niemand sie mehr einstellt, dass niemand sie mehr für Formate bucht. Und wenn das ihr Karrierewunsch ist, Reality-Star zu werden, wenn das ihr Karriereweg ist, würde sie ja dadurch quasi den kompletten Berufswunsch oder diesen kompletten Karriereweg, den sie hat, torpedieren. Dann gibt's natürlich auch ein krasses Machtgefälle im Sinne von Ressourcen. Also man muss sich natürlich fragen, wie groß ist die Crew dieser ganzen Produktionsfirma? Natürlich muss eine Frau Angst dafür haben, dass vielleicht alle gegen sie aussagen und alle behaupten, sie hätte sich das nur ausgedacht. Dann gibt's auch natürlich eine Imbalance in monetären Ressourcen, also eine Anzeige oder im schlimmsten Fall eine Gegenanzeige wegen Falschbeschuldigung muss man sich auch erstmal leisten können. Das kann ja richtig teuer werden. Aber wenn die Frau, um die es da geht, eine Anzeige oder eine öffentliche Beschuldigung vorgebracht hätte, wäre es ja nicht nur sie gegen die Produktion, es wäre ja auch noch sie gegen einen Reality-Star. Denn was mir auch nochmal richtig zu denken gegeben hat, ist, dass sie ja in der Doku gesagt hat, dass der angebliche Täter, dass er das Gesicht von der Show gewesen wäre, beziehungsweise durch die Show bekannt geworden ist. Das klingt für mich, als wäre er tatsächlich schon ein Reality-Star. Und stell dir mal vor, du bist eine junge Frau, die Reality-Star werden will, aber noch unbekannt ist. Und dann erhebst du solche Anschuldigungen gegen einen Mann. Erstmal ist er gut vernetzt, beziehungsweise du denkst wahrscheinlich, dass der alle kennt. Und der kann ja dafür sorgen, dass sie vielleicht nie wieder einen Job kriegt. Also dass die nie, dass sie sich in diesen Traum, den sie hat von Reality-Star, dass sie sich den erstmal völlig abschminken kann. Und außerdem, ich will mir überhaupt nicht vorstellen, was da los gewesen wäre, wenn sie tatsächlich öffentlich diese Anschuldigung erhoben hätte. Denn es behaupten ja jetzt schon Leute, die wollten nur Fame, obwohl sie auf explizite Nachfrage eines Fernsehteams anonym ihre Geschichte geteilt hat. Also selbst da kommen irgendwelche Menschen aus ihren Löchern gekrochen und rufen irgendwas von Fame.
Das ist so geil, ne? Sie traut sich nicht, ihren eigenen Namen zu nennen, geschweige denn den Namen des Beschuldigten, aber sie will Fame. Wo geht der Fame denn hin?
Ja, Franzi, das ist eine sehr gute Frage. Also um die Frage zu beantworten, wieso hat sie ihn nicht angezeigt? Ich finde, dazu sollte man sagen, jede Frau sollte selbst entscheiden, ob sie jemanden anzeigt oder nicht. Aber die ist nicht dazu verpflichtet, das auf sich zu nehmen. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dass es berechtigte Gründe dafür gibt, das nicht zu tun. Dass es nämlich einmal ein Riesenmachtgefälle ist, dass man in einer sehr prekären Situation ist, wenn man sich dazu entscheidet, öffentlich dazu etwas zu sagen. Und dass man vielleicht auch in so einer Situation sich selber tatsächlich die Schuld gibt, dass man vielleicht selber auch dazu beigetragen hat, dass man belästigt wurde. Was natürlich absolut nicht so ist, was aber ja leider nicht heißt, dass ich das nicht so anfühlen kann.
Gerade wenn einem das Außen ständig widerspiegelt und das ist eben so ganz typisch bei solchen Fällen.
Die nächste Frage. Wundert uns das?
Dina, nichts davon wundert mich. Weder wie die Betroffene reagiert, noch wie angeblich der Sender reagiert hat oder die Produktionsfirma, nachdem, wie sie das eben sagt, noch, dass diese Menschen, die sich so öffentlich misogyn verhalten, eben auch zu Täter werden können. Und wir haben ja in diesen Formaten wirklich extrem viele Beispiele von misogynen Verhalten. Ob das der Yasin ist, der bei The 50 wirklich ekelerregend über den Körper von Jenny redet. Ob das der Mike ist, der dauerhaft versucht, der Michelle Schuldgefühle dafür einzureden, dass er irgendwas verbockt.
Oder ob das so jemand ist wie der Calvin, der immer wieder dadurch auffällt, dass er anscheinend Frauen in zwei ganz klare Kategorien einteilt. Nämlich einmal die Guten, die Heiligen und einmal die Schlechten.
Die Huren.
Franzi, tatsächlich, ich muss dir sagen, mich hat das schon gewundert.
Ja? Was davon hat dich gewundert?
Also ich muss erstmal von vorne anfangen. Mich hat diese ganze Sache, als das rausgekommen ist, als ich das gesehen habe, mich hat das schon wirklich mitgenommen. Und ich war ernsthaft erschüttert und ich war auch ernsthaft überrascht. Und ich habe da mit meinem Partner drüber gesprochen. Und der war wiederum erschüttert, dass ich überrascht war. Weil der meinte, damit hätte man doch rechnen müssen. Und genau dieses, damit muss man doch rechnen, diesen Satz, ich finde, den hört man ja so oft nach sexuellen Übergriffen, zum Beispiel zu den Opfern oder über sie gesagt wird, damit muss man einfach rechnen, wenn man zum Rammstein-Aftershow-Party geht, ganz hypothetisch.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Beispiel. Damit muss man doch rechnen, wenn man bei so einer Show mitmacht. Das kann man sich doch denken, wenn man zu einem fremden Mann mit nach Hause geht. Haben wir bestimmt alle schon mal gehört, ne? Und ich finde, das steht ja so im krassen Kontrast dazu, dass gleichzeitig Frauen immer wieder gesagt wird, dass man nicht alle Männer unter Generalverdacht stellen darf, dass man nicht immer vom Schlimmsten ausgehen darf, dass das Flirten und die Leichtigkeit verloren geht, wenn man überall Gefahr wittert. Also das heißt für mich, einerseits müssen wir mit Leichtigkeit und Vertrauen durchs Leben gehen. Wenn dann aber was passiert, dann waren wir selbst schuld, dass wir so blöd waren und es nicht haben kommen sehen. Und das heißt ja eigentlich, dass wir von Frauen und schon von ganz jungen Frauen, die noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, dass wir von denen erwarten, innerhalb von 5 Minuten akkurat einzuschätzen, ob jemand gefährlich oder ein potenzieller Täter ist oder nicht. Und das ist einfach unmöglich. Das schaffen ja nicht mal Psychologinnen, die zum Beispiel so Rückfallwahrscheinlichkeit für Straftäter begutachten sollen. Selbst die liegen einfach manchmal daneben und die haben jahrelang menschliches Verhalten studiert. Die haben Erfahrungen und die sprechen Stunden über Stunden mit einer Person und machen Tausende von Tests. Aber Frauen sollen dann innerhalb von Minuten akkurat einschätzen, ob jemand ein potenzieller Täter ist oder nicht. Das ist doch einfach Unsinn. Und ich muss dir auch sagen, wenn mich jemand, als ich 18 war, auf eine Rammstein-Aftershow-Party eingeladen hätte, ich wäre sofort dahin gegangen und ich hätte mir nichts dabei gedacht. Und ist das naiv? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das naiv ist, davon auszugehen, dass nicht jeder Mann direkt versucht, einen zu vergewaltigen.
Boah, Dina, ich glaube, ich wäre auch mitgegangen. Aber heute würde ich da halt nicht mehr mitgehen. Aber andererseits muss ich mir jetzt auch die Generalverdachtssache die ganze Zeit anhören. Einfach, wenn ich von Zahlen und Daten spreche, darüber, wie häufig sowas passiert.
Franzi, diese Generalverdachtssache, die muss ich mir auch dauernd anhören. Und das ist ja aber auch einfach ein Zwiespalt, zwischen dem Frauen stehen. Und ich glaube, den kann man einfach ganz klar damit auslösen, wenn wir einfach sagen, man kann damit nicht rechnen. Wenn Übergriffe passieren, ist das die Schuld von demjenigen, der sich übergriffig verhält. Und nur von der Person.
Amen.
Franzi, damit kommen wir zur finalen Frage. Was könnte denn, wenn es tatsächlich so passiert wäre, was könnte denn RTL bzw. die Produktion, was könnten die jetzt tun mit dieser ganzen Sache? Und dazu muss man als Allerwichtigstes erstmal sagen, Übergriffe, die entstehen ja nicht in einem Vakuum. Und deswegen würde ich schon sagen, es wäre zu einfach, jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, oh, wir werden mit der Person nicht mehr zusammenarbeiten und damit ist alles gelöst. Und was könnte man jetzt tun, ist für mich eine zweiteilige Antwort. Nämlich Nummer 1 ist die Frage, was könnte man jetzt speziell in diesem Fall tun? Und ich finde, obwohl der Sender, obwohl RTL das nicht selber produziert hat, sondern eine Produktionsfirma, fände ich schon, dass der Sender in der Pflicht wäre, sowas aufzuklären. Ich fände, das Mindeste wäre schon, ein Team damit zu beauftragen, das zu untersuchen und aufzuklären, was passiert ist. Wer verantwortlich war, wie die Umstände waren, wie das dazu kommen konnte, welches Klima geherrscht hat und vor allem, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Und ich denke, als Produktionsteam sollte man sich natürlich schon auch selber kritisch hinterfragen und sich fragen, wie konnte das passieren? Wie kam es dazu, dass diesem Mann vermittelt wurde, dass das Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat, dass es geduldet werden kann? Und man kann sich dann natürlich schon mal fragen, ob man vielleicht ein Klima geschaffen hat, das dazu beigetragen hat, dass Frauen vielleicht dehumanisiert werden. Denn da haben wir ja von dir gelernt, dass das ein Faktor ist, der das alles begünstigen kann. Man sollte sich auch vielleicht fragen, haben wir vielleicht ein Klima geschaffen, in dem dieser Mann sich vielleicht in seiner Position als Star so sicher gefühlt hat, dass er davon ausgegangen ist, dass er sich alles erlauben kann. Und natürlich, wenn tatsächlich dann bei so einer internen Ermittlung, die hoffentlich gemacht wird, rauskommt, dass es so passiert ist, wie die Frau das geschildert hat in der Doku, dann offensichtlich sollte man mit dem Mann nicht mehr zusammenarbeiten. Denn ich denke, das Einzige, was da wirklich hilft, ist so eine Zero-Tolerance-Policy. Also es ist einfach absolut für sowas keine zweiten Chancen gibt. Das bringt mich auch zu Punkt 2. Was kann man aus so einem Fall denn langfristig lernen? Denn ich finde, so blöd das klingt, aber es ist ja jeder Fall, der passiert ist für eine Organisation, also für ein Unternehmen, ist es ja auch immer eine Chance, etwas zu lernen. Und ich hoffe, dass das gemacht wird. Ich denke, da kann man ja auch einiges draus lernen. Da kann man schon einiges draus ziehen. Und man kann dadurch ja seine eigenen internen Strukturen auch verbessern. Ich weiß nicht, inwieweit es das jetzt schon gibt, innerhalb der Produktionsfirma oder innerhalb des Senders auch. Aber was das Mindeste ja ist, was eine Organisation haben sollte, ist einmal eine Vertrauensperson, also an die man sich wenden kann, wenn sich jemand unwohl oder unsicher fühlt. Ich hoffe, dass es das an jedem Set gibt, bin mir aber tatsächlich nicht sicher.
Und ich hoffe, dass diese Person ordentlich geschult ist, also dass die weiß, wie es realistischerweise zu sexualisierter Übergriffigkeit kommt und dass die weiß, welche Narrative dazu führen, dass sich Betroffene dann selbst am Ende mehr die Schuld geben und dass die wissen, dass kein Rock der Welt kurz genug ist, um übergriffiges Verhalten zu rechtfertigen.
Absolut, habe ich auch schon viel zu oft erlebt, dass einfach irgendeine random Person als Vertrauensperson ernannt wird, nur weil irgendwie im Protokoll steht, dass man eine braucht. Das reicht natürlich nicht. Gut, dass du es nochmal anmerkst. Die Person muss geschult sein. Dann, nächster Punkt, würde ich auch sagen, es muss einfach eine klare Prozedur geben, wie man halt innerhalb von so einer Organisation übergriffiges Verhalten erstmal melden kann und dann halt auch noch klare Richtlinien geben, was getan wird, wenn ein Vorfall gemeldet wird.
Und das muss alles transparent sein für die Personen, die sich beschweren. Die müssen an jedem Schritt in dem Prozess wissen, was passiert. Es darf keine unkontrollierbaren Prozesse lostreten, wo die überhaupt nicht mehr wissen, was mit ihrer Beschwerde passiert.
Absolut. Und dann als letzten Punkt, es muss halt auch einfach klare Normen und Werte innerhalb so einer Organisation geben. Und da würde ich sagen, es ist halt auch als Organisation, also als Firma, ist es wirklich wichtig, immer wieder klar zu machen, was ist das, was uns wichtig ist. Und man zeigt, was einem wichtig ist, dadurch, dass man erstmal Ressourcen dafür bereitstellt, dass man es immer wiederholt und dass man es klar sichtbar macht. Also wenn einem zum Beispiel wichtig ist, dass es keine Übergriffe gibt, dann würde ich sagen, ist einer der Punkte, die man machen kann, dass man Ressourcen, und ich hoffe nicht wenige, in zum Beispiel Anti-Übergriffstrainings steckt. Und ich glaube, in England ist es tatsächlich sogar Pflicht, denn ich habe so als Teil von meinem Onboarding, also einen Teil von meinem Einführung in die Uni, in der ich in England gearbeitet habe, habe ich mehrere von solchen Workshops auch gemacht. Und tatsächlich würde ich sagen, dass es gar nicht verkehrt wäre, vor jeder Produktion sowas zu machen. Und vielleicht machen die das auch schon. So ein Training, wo die Produktion klar kommuniziert, welches Verhalten ist okay, was geht gar nicht, was passiert, wenn grenzüberschreitendes Verhalten, wenn wir das sehen. Weiß ich natürlich nicht. Und Menschen machen sich ja oft über diese Trainings lustig, ne? Also ich habe da schon öfter mal gehört, dass Leute das so ein bisschen belächeln. Aber ich bin tatsächlich ein Fan davon, und in denen, die ich schon mitgemacht habe, fand ich das oft, dass es wirklich gut gemacht war, weil so ein Teil davon, in denen, wo ich war, ist ja oft, dass zum Beispiel so Beispiele von schwierigen Situationen genannt werden. Und dann muss man halt selber überlegen und zusammen in diesem Team brainstormen, ist das jetzt tatsächlich ein Übergriff oder nicht? Und das ist oft tatsächlich gar nicht so leicht. Und da sind wir ja auch bei dem Punkt, den du, Franzi, am Anfang schon angesprochen hast, dass wir oft gar nicht richtig wissen, was eigentlich alles schon als übergriffiges Verhalten gilt. Dass in unseren Köpfen oft dieses Bild noch ist, wo es ist immer irgendwie eine Vergewaltigung in einer dunklen Ecke von einem Fremden. Aber das ist es ja nicht. Es gibt ganz viele Sachen, die Menschen nicht direkt als übergriffiges Verhalten benennen wollen, spielen damit rein. Und da kann so ein Training tatsächlich total helfen.
Ja, und außerdem, wer findet denn sowas lustig? Also lustig finden das ja eigentlich nur die Menschen, die es nicht betrifft. Oder die Menschen, die es nicht betrifft, haben dann auch einfach gar keinen Bock, erst dahin zu kommen. Das erlebe ich ganz oft. Wir machen ja manchmal mit Me Too Science auch genau solche Workshops. Und die, die das halt nicht betrifft, weil sie das halt eher nicht erleben, sondern wenn eher die Menschen wären, die es ausführen würden, weil sie die Macht dazu haben, das sind halt die, die dann keinen Bock haben. Aber genau da muss man ja eigentlich rein.
Das stimmt. Und außerdem kann man durch so ein Training auch super vermitteln, was man sich als Organisation wünscht von den Leuten, die Übergriffe vielleicht mitkriegen. Denn die sind ja oft auch total versteinert, wissen gar nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich von mir erwartet, was soll ich jetzt genau machen. Und wenn man in so einem Training schon vermittelt, okay, das würden wir uns als Organisation oder als Produktion wünschen, wenn ihr mitkriegt, dass so etwas passiert, dann kann das schon mal ein sehr gutes Zeichen setzen, dass die Leute halt auch in dieser Situation gar nicht mehr nachdenken müssen, aber es schon halt einen klaren Plan gibt.
Ganz genau.
Und Franzi, ich wohne ja in Holland und tatsächlich gab es hier in einer Show auch schon mal so einen ähnlichen Vorfall. Auch bei RTL, also beim niederländischen RTL. Und als Konsequenz hat RTL hier, die haben tatsächlich so eine Untersuchung zu dem Fall gestartet. Die wollten die Hintergründe wissen, die wollten genau wissen, was passiert ist. Und die haben zu dem Zeitpunkt halt erstmal alle Reality-TV-Formate, so wie Love Island, Temptation Island, haben die erstmal alles abgesetzt und auf Eis gelegt. So lange, bis die ein neues Konzept hatten, um die Sicherheit von allen zu gewährleisten.
Ich finde das stark. Das ist ja wohl der Wahnsinn.
Ich finde das sehr drastisch, aber ich finde das auch sehr stark. Also ich finde, dass das ja aber auch so ein ganz klares Zeichen setzt, ne? Also es setzt ein klares Zeichen an die Außenwelt und ein klares Zeichen ja auch intern, dass man sagt, wir finden das so schlimm, dass wir so einen drastischen Schritt ziehen, einfach mal alles abzusetzen, bis auf Weiteres, bis es geklärt ist. Das Format, in dem das passiert ist, das kam tatsächlich nie zurück. Alle anderen sind danach doch zurückgekommen. Franzi, abschließend möchte ich dazu sagen, natürlich können Übergriffe überall entstehen, aber die Kultur in einem Unternehmen oder in einer Organisation kann natürlich maßgeblich dazu beitragen, wie wahrscheinlich das wird.
Das ist auch so. Es gibt auch Forschungen, die zeigen, dass übergriffiges Verhalten sogar in Personen gehemmt werden kann, wenn der Kontext das eben nicht zulässt.
Franzi, ich würde sagen, dass das uns zum Schluss bringt. Wir haben eigentlich ja gesagt, wir müssen kurz was dazu sagen. Wir machen ungefähr eine 20-minütige Special-Folge. Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt.
Bei dem Thema geht das einfach nicht.
Nee. Ich muss dir sagen, ich bin immer noch richtig erschüttert. Ich finde das wirklich schockierend. Ich hatte tatsächlich ein paar Tage auch das Gefühl, dass ich nie wieder Reality-TV schauen will. Ich hoffe aber tatsächlich, dass das jetzt eine Chance ist und dass das der Start von Me Too Reality ist. Und ich hoffe auch, dass da Konsequenzen gezogen werden und dass wir daraus lernen. Beziehungsweise, dass die Touren, die involviert sind, daraus etwas lernen.
Das hoffe ich auch, Dina. Und ich finde eigentlich, wir könnten MeToo Reality starten. Einfach mal den Hashtag drunter hauen und gucken, was passiert.
Das machen wir. Franzi, ich habe das Gefühl, dass wir so viel zu dem Thema, dass wir das nicht gesagt haben und dass eigentlich noch so viel gesagt werden muss. Und ich würde sagen, das werden wir auch, denn Übergriffe und Gewalt, die sind ja ein Thema in unserer Gesellschaft und deswegen halt auch ein Thema im Reality-TV. Und ich denke, dass wir tatsächlich auch im Laufe unserer Folgen, im Laufe unseres Podcasts immer wieder darüber reden werden, dass wir immer wieder über andere Details noch reden, dass uns leider erstmal der Stoff nicht ausgehen wird. Für heute würde ich sagen, war es das.
Dina, ich bin richtig froh, dass wir diese Special-Folge gemacht haben, weil so düster das ganze Thema auch manchmal sein mag. So wichtig ist es auch, dass wir darüber aufklären.
Franzi, als Fazit dieser Folge würde ich sagen, dass ja eigentlich unser Ziel war, mal so mit den gängigsten Mythen rund um übergriffiges Verhalten aufzuräumen und das anhand von der Situation, die in der Doku geschildert wird, zu machen. Und ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, übergriffiges Verhalten hat leider fast jede Frau schon erlebt. Jeder und jede kann zum Opfer werden. Es gibt nicht die typischen Täter, aber was Täter oft vereint, ist Frauenhass. Wir können von Opfern nicht verlangen, Täter anzuzeigen als Voraussetzung, dass wir ihnen glauben. und Übergriffe entstehen nicht in einem Vakuum und es gibt Schritte, die Organisationen aktiv tun sollten, um zu verhindern, dass sie eine Kultur schaffen, in der übergriffiges Verhalten nicht befeuert wird. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.